Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Hedwig Richter, Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung und Hölderlin-Liebhaberin, richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja. Herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich auf eine Stunde Diskussion mit Ihnen über Themen dieses Tages. Dazu zählt, dass das Amt des Bundespräsidenten heute 70 Jahre zu feiern hat. Wissen Sie, dass mal aktiv mit Hölderlin für einen Bundespräsidenten geworben wurde?
Nein, das ist mir nicht bekannt.
Ich gebe es zu, sowas findet man ja, wenn man Hölderlin und Bundespräsident in eine Suchmaschine eingibt. Und da fand ich einen offenen Brief, einen Gastbeitrag von Cem Özdemir, damals Grünchef, und von Frank-Walter Steinmeier, damals SPD-Fraktionschef im Bundestag. Komm ins offene, Freund. Und damit haben sie geworben für Joachim Gauck, also dass man über Parteigrenzen hinweg ihn zum Bundespräsidenten macht.
Das ist ja auch hochinteressant. Cem Özdemir ist für mich der Inbegriff des Schwaben.
Ja.
Also ein Bieder, aber irgendwie auch ganz klug und macht eine gute Politik. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass er mit dem Schwaben Hölderlin geht.
Und es hat ja auch geklappt, dieser Appell. Joachim Gauck ist einer der Bundespräsidenten geworden. Wir werden drüber sprechen, über diese Bundespräsidenten, über die Institution Bundespräsident, hier in 30 Minuten Podcast oder einer Stunde Radio. Geschichte wird in diesem Jahr immer wieder aktuell, wenn es um das Grundgerüst unseres Landes geht. 70 Jahre Grundgesetz, wobei kleine Fußnote, man muss da immer sagen, 40 Jahre westdeutsche Geschichte und 30 Jahre gesamtdeutsche Geschichte. Aber 70 Jahre Grundgesetz und alles, was daraus folgte. Heute vor 70 Jahren wurde der erste Bundespräsident vereidigt.
Das teuflische Unrecht, das sich an dem jüdischen Volk vollzogen hat, muss zur Sprache gebracht werden.
Frau Richter, sollte jeder Bürger, jede Bürgerin dieses Landes sofort wissen, wer das war?
Das wäre natürlich gut. Also Theodor Heuss, unser erster Bundespräsident. Ich bin oft entsetzt, wie wenig wir unsere Demokratiegeschichte kennen, wie wenig wir zum Beispiel auch große Abgeordnete des Kaiserreichs kennen. Also wir sind da irgendwie sehr, sehr belastet auch. Auch die Weimarer Republik hatte große Demokratinnen, große Demokraten. Aber andererseits gerade eine Stimme dann wiederzuerkennen, man sollte das auch nicht dramatisieren.
Genau, Stimme, also das wäre jetzt wahrscheinlich wirklich die hohe Kunst gewesen, die Stimme selbst zu erkennen. Okay, Theodor Heuss der Erste. Wollen wir gerade mal durchgehen, die Bundespräsidenten? Sind ja nur Präsidenten. Es ist ja bisher noch keine Präsidentin gewesen, so viel schon verraten. Also Theodor Heuss hatten wir der Erste. Dann Lübcke.
Genau, da kommt Lübcke.
Ja. Gefällt Ihnen? Wir machen jetzt bei jedem ein Stichwort. Lübcke, ein Stichwort?
Also Lübcke würde ich sagen, der gehört nicht zu den ganz Großen.
Okay. Und er war ja dann am Ende seiner Amtszeit auch nicht mehr körperlich so ganz fit. Ne? Da gab es dann diese ganzen Verwechslungen, dass er in Dortmund die Duisburger begrüßt hat und dergleichen.
Genau, das war ein bisschen dramatisch. Da hätte er sich früher zurückziehen können.
Gut, der war von der CDU. Dann 1969, ich habe nicht recherchiert, das wusste ich noch, dann kommt ein ganz wichtiger für die Bundesrepublik, nämlich Gustav Heinemann.
Genau, Gustav Heinemann, einer der wieder der Großen. Also das Bundespräsidialamt ist ja eine wichtige Institution der Verfassung. Und es kommt dann aber immer darauf an, wie sieht der Verfassungsalltag aus und wenn das bedeutende Männer sind, wie eben Theodor Heuss oder wie Gustav Heinemann, dann ist das, dann machen die auch wirklich was draus. Gustav Heinemann war einer, der in der bekennenden Kirche war. Also man sieht schon, das war eben auch gerade in der frühen Bundesrepublik noch wichtig, wie standen die zum Nationalsozialismus. Bei Gustav Heinemann fällt mir noch ein, das ist formal mein Patenonkel, weil ich das siebte Kind in der Familie bin.
Nein, wirklich?
Ja, tatsächlich.
Genau, es gibt diese Regelung, dass bei vielen Kindern ab dem siebten ist es so?
Also das siebte Kind tatsächlich.
Das nicht ab nur, dem siebten, sondern nur das siebte Kind, da übernimmt der Bundespräsident die Patenschaft. War er bei ihm beim Geburtstag mal?
Nein, das passiert dann leider nicht. Die Eltern bekommen eine gewisse Summe Geldes überwiesen und meine Eltern haben mir davon ein goldenes Medaillon gekauft.
Okay. Gustav Heinemann, der erste Sozialdemokrat in dem Amt. Ich glaube, wir schaffen nicht alle, wenn wir das jetzt so durchgehen. Aber welcher Bundespräsident, Sie haben das gerade schon gesagt, das ist ein Amt, das man vor allem durch die Persönlichkeit prägt. Welcher hat es denn auch noch mehr geschafft als andere?
Also es gibt schon noch einige bedeutende. Ich denke, Weizsäcker war auch bedeutend, auch weil er noch mal sehr stark Position bezogen hat zum Nationalsozialismus. Wir vergessen das oft, also auch weil wir dann solche Stimmen herausheben, wie wir jetzt gerade gehört haben von Theodor Heuss, dass wir denken, das war ganz selbstverständlich, dass man immer den Nationalsozialismus wirklich als verbrecherisches Regime gebrandmarkt hat und dieses starke öffentliche Gedenken hatte. Das war nicht immer so stark.
Genau. Wobei bei Theodor Heuss müsste man natürlich auch dazu sagen, er hat als Reichstagsabgeordneter, als liberaler Reichstagsabgeordneter dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Also er hat in seiner Biografie letztendlich auch diesen zivilisatorischen Bruch verkörpert.
Ja, also das ist man muss auch sagen, dieses Ermächtigungsgesetz fand auch wirklich unter physischer Gewalt statt. Also da standen die SS-Männer rum, wo es viele, viele Abgeordnete waren schon verhaftet, vor allem von der KP, die wurden gefoltert. Das wusste man, das ahnte man. Also das ist schwierig, das den Einzelnen zuzurechnen. Aber tatsächlich ist Theodor Heuss, der ist so ganz okay durch die NS-Zeit gekommen, aber auch mit Kompromissen.
Mhm. Dieses Amt ist ja, gerade wenn man das vergleicht, Sie sind Historikerin, Sie haben das sicherlich noch mehr vor Augen als andere mit der Weimarer Reichsverfassung, ein Amt, das bewusst schwach aufgebaut war. Ein Bundespräsident, der sehr viel schwächer war als der Reichspräsident in der Weimarer Reichsverfassung. Man könnte aber natürlich auch sagen, am Ende so schwach, dass man sich fragt, brauchen wir den eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist überhaupt interessant, dass es in der Weimarer Republik so stark war. Da wird ja dann oft gesagt, das waren die Deutschen, die misstrauisch gegenüber ihrem Parlament waren. Erst nach 1945 haben sie das begriffen. Das ist ein bisschen übertrieben. International war man insgesamt in der Vorkriegszeit, also um 1900, misstrauisch gegenüber dem Parlament und dann auch in der Zwischenkriegszeit. Also die Deutschen waren da, das war nicht irgendwie ein besonderer deutscher Sonderweg. Aber es war dann schon eine Lehre eben, dass man nach 1945 gesehen hat, okay, die Parlamente sollten stark sein. Und ich denke aber, dass dieses symbolische Amt, also es ist nicht nur symbolisch, aber doch sehr stark symbolisch, tatsächlich wichtig ist, wenn, wie gesagt, die entsprechenden Präsidenten das auch entsprechend ausnutzen.
Und wenn sie letztendlich auch Krisen vorfinden, die im Prinzip am Ende kein anderer lösen kann als ein Bundespräsident. Ich denke gerade an den amtierenden, Frank-Walter Steinmeier, der ja quasi frisch im Amt gleich erstmal die Krise zu bewältigen hatten, dass ganz viele deutsche Parteien offenbar keine Lust hatten zu regieren.
Ja, das fand ich hochinteressant. Womöglich hat er seiner SPD da keinen großen Dienst erwiesen. Die GroKo ist ja echt ein Problem. Andererseits ist das, muss ich als Historikerin sagen, so typisch für die SPD, dass die in schwierigen Zeiten auch entgegen von Parteiinteressen eben die Arbeit gemacht hat. Also insofern habe ich da auch ganz, ganz großen Respekt vor Steinmeier und vor der SPD, dass die das gemacht haben.
Was gibt's Neues im Brexit-Drama? Die Skizze für den Akt, der direkt nach einem möglichen harten Brexit beginnt. Die Regierung von Boris Johnson musste jetzt auf Druck des Parlaments hin ihr Szenario vorlegen, was passieren könnte, sollte Großbritannien ungeordnet aus der Europäischen Union herausgehen. Die Details hat Thomas Spickhofen.
Weniger frische Lebensmittel in den Regalen der Supermärkte, Engpässe bei Medikamenten und beim Benzin, Proteste auf den Straßen. So beschreibt ein interner Regierungsbericht, den die Sunday Times heute veröffentlicht, das Szenario für einen Austritt ohne Abkommen. Zwischen 50% und 85% der Lkw könnten auf die neuen Grenzkontrollen nicht vorbereitet sein, heißt es darin. Das wirke sich auf die Einfuhr zahlreicher Produkte aus. Die Auswahl an frischen Lebensmitteln werde geringer, die Waren selbst würden teurer. Der zügige Import von Medikamenten mit einer nur kurzen Haltbarkeit könnte gestört sein. Benzin dürfte vor allem in London und im Südosten Englands knapp werden. In allen Teilen des Landes müsse mit Protesten gerechnet werden, auch an der neuen harten Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Insgesamt sei an den Häfen für 3 Monate mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen und auch danach werde man erst einmal nur 50% bis 70% des heutigen Standes erreichen, heißt es in dem Bericht. Die Öffentlichkeit und die Geschäftswelt seien immer noch weitgehend unvorbereitet auf einen No-Deal-Austritt.
Hedwig Richter ist mein Gast heute, Historikerin am Institut für Sozialforschung. Es ist schon erstaunlich, dass eine Regierung gewillt ist, einen Weg zu gehen, der so unendlich viele Risiken birgt.
Ja, das finde ich auch unglaublich. Also 2 Dinge dazu erstmal. Ich muss einfach sagen, das ist so super dramatisch, der Brexit. Das ist einfach unvorstellbar. Großbritannien gehört zu Europa, egal ob Emma Thompson, ob Shakespeare, ob Virginia Woolf, die britische Mode. Also das ist, ich muss das als Europäerin sagen, wie dramatisch das ist. Und dann finde ich eben besonders verrückt an dieser ganzen Geschichte, dass das eben mit einem Volksentscheid passiert ist. Und die britische Demokratie, beziehungsweise man sagt eigentlich besser, der britische Parlamentarismus, ist überhaupt nicht darauf ausgelegt. Die ganze Geschichte des Parlamentarismus ist eigentlich, sich das Volk vom Leibe zu halten. Also das Wahlrecht war immer ganz, ganz niedrig in Großbritannien. Im Kaiserreich beispielsweise durften viel mehr Männer wählen als in Großbritannien. Und das haben Konservative auch geliebt und gesagt, deswegen funktioniert das so gut, weil eben da das Volk nicht so stark mitspielen darf. Und dass man dann bei so einer hochkomplexen Frage, die man einfach nicht auf Ja-Nein reduzieren kann, dass man da ausgerechnet auf diese Idee kommt, das finde ich wahnsinnig.
Ja, leider weiß ich, dass das, was ich jetzt sage, nicht ganz wahr ist, weil ja leider der Weg zu diesem Referendum mit unglaublich viel politischem Kalkül damals von David Cameron eingeleitet wurde, ja eigentlich in der Hoffnung, dass er dieses Referendum niemals machen muss. Er muss das machen, aber man kann ja mal sagen, etwas, was die britische Politik, die Eliten niemals klären konnten, wie stehen wir eigentlich zu dieser Europäischen Union, zu diesem Einigungsprojekt, was immer ein politisches Streitthema war, da irgendwann zu sagen, wir müssen das dem Volk vorlegen und sagen, wie seht ihr es? Das hat ja erstmal einen urdemokratischen Geist, oder?
Ich denke, dass Demokratie, so wie die sich über 100-200 Jahre, über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat und wie sie eben funktioniert, ist eben nicht, je mehr Macht im Volk, desto demokratischer. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass es keine Minderheitenrechte gibt. Also sehr viel, was eine Demokratie ausmacht, ist die Einschränkung von Demokratie. Und sehr viel, was unsere Demokratien ausmacht, die eben Freiheit auch sehr hochschätzt, Gleichheit hochschätzt, ist, dass es eine repräsentative Demokratie ist. Dass es, ja, die Macht geht vom Volke aus, die wählen ein Parlament und die entscheiden dann das politische Tagesgeschäft.
Mhm. Also verstehe ich Sie richtig, eine gut funktionierende Demokratie hält sich das Volk ein bisschen vom Hals?
Ich würde das sagen, also gerade wo wir jetzt über das Grundgesetz geredet haben, das war ist ein ganz wichtiger roter Faden für das Grundgesetz, nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus natürlich, aber auch man hat es in anderen Ländern gesehen. Was passiert, wenn sozusagen Demagogen auftreten und mit großen Versprechungen dann tatsächlich sich an die Macht wählen lassen können, auch zum Teil, und dass man dann eben sagt, es muss ganz, ganz viel Checks und Balances geben, dann gibt es hier noch dieses symbolische Amt des Präsidenten und dann gibt es noch das Verfassungsgericht und so weiter und so weiter. Und genau das nicht macht, dass man sagt, wählt das Volk direkt entscheidet das Volk direkt über die komplexen Fragen.
Ich meine, das funktioniert solange sich die Bevölkerung in ihrer Breite repräsentiert fühlt. Solange sie das Gefühl hat, die machen das, was wir wollen. Ich versuche jetzt mal die Brille aufzusetzen eines Menschen, der im Jahr 2016 für den Brexit gestimmt hat und der dann gesehen hat, eine lange parlamentarische Hängepartie, eine lange politische Hängepartie, man findet keine richtige Lösung. Da muss ja schon der Eindruck entstehen, ich überzeichne jetzt mal, die Eliten ja, in London versuchen, die Stimme des Volkes nicht umzusetzen, zu umgehen und zu einem anderen Ergebnis zu bringen, weil sie mit dieser Volksabstimmung nicht einverstanden sind. Und dann kriegen wir ja dieses Repräsentationsproblem, dass dann der Parlamentarismus so nicht mehr funktioniert.
Ja, aber ich halte das für einen der vielen Krisendiskurse, der sich empirisch schwer nachweisen lässt. Demokratien, repräsentative, liberale Demokratien sind immer noch das System, das am besten funktioniert. Also wir sehen doch überall Autokratien, die nicht funktionieren. Oder wenn wir ein direkt demokratisches Element haben, wie zum Beispiel die Wahl des amerikanischen Präsidenten, kann eben auch schief gehen. Also sehr, sehr viel, was wir heutzutage sehen, spricht doch für die repräsentative Demokratie und gegen diese demokratischen Elemente. Und natürlich ist Europa ein hochkomplexes Ding und natürlich brauchen Parlamente lange und reden lange und diskutieren und es gibt unterschiedliche Meinungen. Aber so sind unsere Gesellschaften. Also alles andere wäre ein leeres Versprechen. Mhm. Und das ist ja, deswegen sind ja Populisten stark, weil man behauptet, es gäbe diese einfachen Lösungen.
Und wobei, dass es jetzt beim Brexit keine einfache Lösung gibt, ich glaube, das ist mittlerweile allen klar geworden. Obwohl ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die sagen, man muss einfach im Sinne Alexanders also nicht den Knoten versuchen aufzudröseln, sondern einfach mal reinschlagen. Ich glaube, diese politische Stimmung gibt es auch ganz stark in Großbritannien. Aber wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, Sie haben also diesen plebiszitären Weg, Sie haben den parlamentarischen Weg. Jetzt steht ja genau diese Idee wieder im Raum, zweites Referendum. Wenn Sie sagen, das erste war ein Fehler, wäre denn dann ein zweites gut, um den ersten Fehler zu heilen? Oder sollte man aus Ihrer Sicht sagen, nein, Teufelszeug Referendum, sowas muss parlamentarisch geklärt werden?
Also prinzipiell würde ich das auf jeden Fall sagen, aber nun ist dieser große Fehler gemacht und hängt nun auch mal in der Luft und es gibt eben immer wieder genug Politikerinnen und Politiker, die sich bereit finden zu sagen, ja, das ist Demokratie, dieser reine Volkswille. Insofern könnte das tatsächlich dann sinnvoll sein, ein zweites Referendum zu machen, aber aber ich wäre damit auch vorsichtig. Also das, ich muss wirklich nochmal sagen, das war so ein großer Fehler. Und das muss ich auch nur sagen, ich stimme Donald Tusk so, dass es in der Hölle auf jeden Fall einen extra Platz für diese Brexiteers gibt. Angefangen bei David Cameron.
Wenn man das im Original hören möchte, die Kollegen der BBC haben einen wunderbaren Podcast zum Brexit, den man abonnieren kann. Und da ist dieser Ton von Donald Tusk, vom EU-Ratspräsidenten, vom Scheidenden, gleich zu Beginn zu hören. Heute beginnt die große jährliche Leistungsschau der Automobilindustrie, die IAA in Frankfurt am Main. Mit einer gewissen Mea-Culpa-Haltung der großen Manager, zum Beispiel bei VW-Chef Herbert Diess.
Der Dieselskandal war natürlich traumatisch. Zunächst natürlich für uns, aber dann eigentlich für die ganze Automobilindustrie. Wir haben viel Schaden verursacht, weltweit, durch unser Verhalten. Und wir haben jetzt die letzten 4 Jahre versucht, das so gut wie möglich zu reparieren. An den Autos, mit den Kunden, mit den Regulatoren weltweit. Das ist noch lange nicht zu Ende.
Das ist noch lange nicht zu Ende, in der Tat. Pünktlich zum Start der IAA berichtet heute die Tagesschau von 9 Manipulationsvorwürfen gegen Volkswagen. Auch bei den neuen Diesel soll getrickst worden sein. Und all das vor dem Hintergrund, dass viele sich nach dem schlimmen Unfall in Berlin am Wochenende fragen, warum eigentlich werden Autos immer schwerer und größer? Die Historikerin Hedwig Richter ist weiter an meiner Seite. Frau Richter, erleben wir da gerade so etwas wie die Autodämmerung im Autoland Deutschland?
Ich glaube nicht. Also das Auto ist ja nach wie vor sehr, sehr beliebt. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, denke ich. Und das ist ein wichtiges Argument, dass es Arbeitsplätze sind, dass es wichtig für die deutsche Industrie ist. Aber ich finde das trotzdem unfassbar, was da passiert ist. Und den O-Ton, den wir gerade gehört haben, das ist ja nicht die einzige Stimme, die wir hören von den Top-Managern der Autoindustrie, sondern es gab ja auch diese Stimme so, wir armen Opfer, wir werden eingeschätzt zwischen Ebola und nordkoreanischen Raketen. Also so, wir werden völlig zu Unrecht gedisst. Das finde ich ganz, ganz unangemessen. Denn was dort abgelaufen ist, das hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Mhm. Also dass über Jahre wirklich betrogen wird und dass die sich nicht an das Gesetz gehalten haben systematisch, dass die Politik wohl auch ziemlich viel davon wusste und nicht eingegriffen hat. Also das hat mich wirklich als brave Bürgerin total erschüttert.
Das ist das eine Problem. Dann könnte man sagen, okay, das ist nochmal ein speziell vielleicht auch deutsches Problem vor allem. Aber wir haben ja insgesamt das Problem mit der Automobilität und der Frage, wie gut passt das eigentlich zu den Herausforderungen unserer Zeit? Großes Stichwort Klimawandel. Wenn man sich jetzt die IAA anguckt, da gibt es so diese Mischung. Da werden die ganz schicken neuen Elektromodelle gezeigt, aber gleichzeitig auch die Dinge, mit denen die Automobilindustrie zurzeit noch das meiste Geld verdient, nämlich eben diese dicken SUVs, die geländewagenartigen Fahrzeuge, die eben auch vor allem in den Innenstädten unterwegs sind. Tja, und jetzt frage ich mich, wie passt das zusammen oder warum passt das nach wie vor zusammen?
Ich denke, dass es wirklich problematisch ist und nicht unbedingt zusammenpasst. Also, dass die Politik da viel stärker steuernd eingreifen muss. Also, das ist.
Steuernd eingreifen, darf ich mal konkret nachfragen? Es gibt ja verschiedene Ideen. Es gibt ganz, ganz konkret, heute gibt es wieder ein Urteil in Nordrhein-Westfalen: Dieselfahrverbote. Erster Schritt.
Ja, also, das, wenn wir die Luft sonst nicht sauberer kriegen, warum nicht? Mhm.
Andere Idee: SUVs, jetzt eben nach dem erwähnten schweren Unfall in Berlin. Es geht ja zum Teil sogar so weit, dass Grünen-Politiker sagen, die sollen gar nicht mehr in die Innenstädte rein, ab einer bestimmten Tonnage, ab einer bestimmten Größe und einem bestimmten Gewicht. D'accord?
Wäre auch möglich. Ich bin eigentlich mit Verboten eher zurückhaltend, aber ich denke eben, wenn eine Branche so versagt hat, dann muss die Politik auf jeden Fall eingreifen. Also unsere Gesellschaften leben davon, dass wir uns beschränken. Ich halte es auch für völlig unsinnig, dass wir davon reden, von Verbotsparteien, als ob das das Schlimmste wäre, was unseren freien Gesellschaften passieren könnte. Nein, wir brauchen Einschränkungen für unsere Freiheit und das hat sich sehr, sehr oft bewährt. Zum Beispiel bei dem Problem des Ozonlochs, dass wir FCKW verboten haben. Oder dass gegen den großen Protest der Autoindustrie Katalysatoren eingeführt wurden. All das hat der Industrie gut getan und hat den Menschen gut getan.
Genau, aber für die Menschen, für uns alle, war das kein großer Eingriff. Als FCKW als großes Problem identifiziert wurde, hat man schnell andere technische Lösungen gefunden. Die Kühlschränke sahen gleich aus, funktionierten genauso wie vorher. Der Katalysator hat die Automobilität nicht verändert. Hier sind wir jetzt aber natürlich an einem Punkt, wenn, aus welchen Gründen auch immer, diese großen, schweren Wagen so sehr nachgefragt sind, eigentlich entgegen einer gewissen ökologischen Rationalität, auch andere Rationalitäten. Kann man dann, muss man dann wirklich gegen einen Marktwunsch, einen Nachfragewunsch richtig eingreifen?
Also ich würde mir wünschen, und das wird ja sehr, sehr oft auch vorgebracht, dass man einfach die Städte anders organisiert. Also wie wir das zum Beispiel in Kopenhagen sehen, dass es große Straßen für Fahrräder gibt und dass nicht die Fahrradfahrerin und der Fußgänger sozusagen der schwächste Part im ganzen Geschehen ist und stundenlang an roten Ampeln warten muss, sondern dass es eben freie Fahrt für Fahrradfahrerinnen gibt, dass es Fußgänger besser geht. Und dann wird man sich gut überlegen, ob man sich ein großes, dickes Auto kauft. Dass es eben auch, dass wir mehr Platz schaffen für Spielplätze, für Fußgängerzonen und so weiter, für all die schönen Dinge, mehr Grünflächen. Und eben ein Großteil unserer Städte ist ja einfach zugeparkt. Und diese Lösungsansätze, die finde ich sehr, sehr gut, sodass es sich einfach nicht mehr lohnt, mit dem fetten Auto durch die Stadt zu fahren.
Jetzt komme ich mal zu Ihrem Spezialgebiet wieder, der Forschung auch über Demokratie. Sie machen das natürlich im Rückblick, insofern Voraussagen für die Zukunft sind immer problematisch. Aber ist denn der demokratische politische Weg da derjenige, der schnell genug die Ergebnisse bringt, die wir bräuchten? Also schnell genug sauberere Luft, Veränderung der Mobilität, die sogenannte Verkehrswende, die jetzt alle anmahnen.
Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen, weil wir schon ganz andere Probleme geschafft haben. Also diese Krisendiskurse tun immer so, als ob wir heute Probleme hätten, die so groß sind, wie wir einfach noch nie andere Probleme gehabt haben. Aber schauen wir in die 70er Jahre zurück, ein drohender Atomkrieg. Ich finde, das waren Probleme, die können es mit den heutigen aufnehmen. Und diese Probleme sind hochkomplex, deswegen gehören die auch ins Parlament, wo eben auch Expertinnen und Experten angehört werden, wo es genug Zeit gibt, sich darüber Gedanken zu machen, wo die Politiker sich einarbeiten können und so weiter.
Aber im Parlament, Stichwort Automobilindustrie, Sie haben es ja selbst angesprochen, stößt das Thema dann auf Politikerinnen und Politiker oder nehmen wir das Verkehrsministerium, wo man vielleicht die Schreibtische ein bisschen zu nah an denen der Automobilindustrie hat und nicht unbedingt im Parlament.
Ja, hochproblematisch. Also wie gesagt, das ist, ich war da ziemlich fassungslos, als ich das gehört habe. Und bestimmt muss man sich eben auch überlegen, wie man mit Lobbygesetzen umgeht, ob man das strenger macht, damit es eben nicht möglich ist, dass offen ein Gesetzesbruch über Jahre hinweg toleriert wird, der den Menschen ganz konkret schadet.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute Hedwig Richter vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Wir sprechen jetzt über eine Studie, die heute Vormittag vorgelegt wurde von Allensbach im Auftrag der deutschen Versicherer über, Achtung, es gibt eine neue Kategorie, über die Generation Mitte. Damit gemeint sind Menschen zwischen 30 und 59 Jahren. Ich glaube, so viel darf ich verraten, Frau Richter. Sie?
Ja,
ich?
Sie auch.
Und es gilt auch für meine Kollegin Judith Welminski, die jetzt hier im Studio ist, die sich die Ergebnisse angeschaut hat. Was sind denn da zentrale Ergebnisse?
Ja, also die Angehörigen dieser sogenannten Generation Mitte sehen, dass Aggressionen und Egoismus in der Gesellschaft zunehmen und sich die Menschen mit immer weniger Respekt begegnen. Und auch über die wachsende Fremdenfeindlichkeit machen sich viele der Befragten Sorgen. Konkret heißt das, 90% von ihnen haben erlebt, dass sich die Leute im Straßenverkehr zum Beispiel aggressiver verhalten und keine Rücksicht aufeinander nehmen. Mehr als der Hälfte der Befragten begegnet pöbelhaftes Verhalten, auch auf öffentlichen Plätzen und in der U-Bahn oder im Bus zum Beispiel. Und natürlich auch im Internet, da haben über 50% der Befragten schon Beschimpfungen erlebt.
Sie haben gerade gesagt, Fremdenfeindlichkeit, das ist auch eine Wahrnehmung, dass die zunimmt?
Genau, da glauben 70% der Generation Mitte, dass die zugenommen hat. Und ebenso viele finden, dass die Aggressionen gegenüber Polizisten und Rettungskräften mehr geworden sind.
Okay.
Was die Umfrage auch, das wollte ich noch sagen, zum wiederholten Mal zeigt, ist, dass die Leute der zunehmende Egoismus bedrückt in der Gesellschaft. Und 2/3 der Befragten finden, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt sehr schwach ist.
Jetzt haben wir schon festgestellt, wir drei sind Generation Mitte. Kann man noch mehr sagen, wer damit gemeint ist? Also die Altersspanne habe ich gesagt, 30 bis 59. Wie viel sind das? Wie viele Menschen sind das in Deutschland?
Das sind 35 Millionen, die darunter gefasst werden. Und die eben in dieser Altersklasse sind, unter 60, ab 30. Und das sind die Leute, die mitten im Berufsleben stehen, also so wie wir, die Kinder erziehen und den Großteil der steuerpflichtigen Einkünfte erwirtschaften. Sie stellen nämlich 70% der Erwerbstätigen, diese Altersgruppe. Und die Generation Mitte ist insofern also im wahrsten Sinne des Wortes der Leistungsträger unserer Gesellschaft.
Okay, den Sticker nehmen wir jetzt gerne mal an und diskutieren. Ich finde, da sind so einige Sachen, Frau Richter, über die man sprechen kann, sprechen muss. Wir haben über Bundespräsidenten gesprochen. Es gibt das schöne Zitat von Ihrem Paten, Onkel Gustav Heinemann, der mal gesagt hat, wenn man mit dem Finger auf etwas zeigt, zeigen vier Finger auf einen zurück. Ich finde das interessant bei diesem Ergebnis, wenn die Leute also Respektlosigkeit und all das konstatieren. Das muss ja von irgendwem ausgehen.
Ja, ganz genau. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Bei ganz, ganz vielen Umfragen sehen wir das, dass Leute sagen, die Gesellschaft, und dann kommt was Negatives, aber nicht ich. Also es ist zum Beispiel auch, die Gesellschaft ist ungerecht, die Menschen verdienen so wenig und so weiter, aber mir selber geht es eigentlich ganz gut. Mhm. Und deswegen würde ich diese Umfrage wirklich eigentlich uminterpretieren, oder ich denke, man kann die anders lesen, nämlich, dass die Ansprüche gestiegen sind. Also das ist zum Beispiel heute, worüber ja oft geklagt wird, dass es so viel Political Correctness gibt, das finde ich unwahrscheinlich positiv. Also noch in meiner Jugend war das zum Beispiel okay, dass man sich über Dicke lustig gemacht hat oder dass man sich über Behinderte lustig gemacht hat. Und das ist heute viel, viel schwieriger. Es gibt immer mehr Tabus, was ich sehr, sehr positiv finde. Antisemitismus war auch in den 50er, 60er Jahren, was wir wissen, viel, viel größer. Also ich denke, dieses Gefühl, dass es so viel Egoismus gibt, hängt auch sehr stark damit zusammen, dass die Ansprüche gestiegen sind. Und eben so ein typisches Umfrageverhalten, mit den anderen stimmt irgendwas nicht, ja. Ich selber bin schon okay.
Das ist wahrscheinlich wirklich wichtig, ne? Dass man also diese immer mehr Tendenz.
Genau.
Menschen neigen dazu, ja. Das zu bestätigen. Ja? Wahrscheinlich ist die wirklich gute Testfrage, wann genau haben Sie das erlebt? Ja? Weil wir haben das auch bei Gewalt auf Schulhöfen, wo ganz häufig diese Aussage ist, immer mehr Gewalt.
Ja.
Wenn man die konkreten Situationen abfragt, bleibt es dann meistens etwas mau. Die Frage ist aber natürlich, wo kommt das her? Sie haben eine Analyse angeboten, dass unsere Ansprüche hoch sind und wir die deswegen dann auch nicht mehr so gut messen. Kann natürlich auch so ein bisschen, jetzt zeige ich mal mit allen fünf Fingern auf mich, auf uns als Journalisten, dass wir das auch verstärken, dass wir möglicherweise auch so ein Bild zeichnen, die Gesellschaft wird so.
Ja, das denke ich auch. Also mir fällt immer wieder auf, dass es große Krisendiskurse gibt und apokalyptische Diskurse, die sich einfach in der Empirie nicht finden. Also ganz, ganz wichtig auch, 90% der Menschen in Deutschland, das ist jetzt wieder ein neuer Umfragewert, ist zufrieden. Und in den westlichen oder in den liberalen Demokratien ist überhaupt dieser Zufriedenheitswert sehr, sehr hoch.
Und auch höher als anderswo.
Ganz genau. Und ich denke, dass Journalisten, aber auch wir aus der Wissenschaft, aber eben auch Intellektuelle überhaupt, sehr stark von Krisendiskursen leben. Dadurch werden wir wahnsinnig wichtig. Also wenn wir irgendwie einen neuen Untergang prophezeien, dann kriegen wir Aufmerksamkeit. Und als Feministin würde ich in Klammer noch hinzufügen, das sind nicht zufälligerweise in der Regel Männer, große Männer, die ganz großen Weltuntergänge prophezeien.
Was sage ich denn da jetzt? Dann sage ich jetzt mal was Positives. Wir haben diese Studie zur Kenntnis genommen. Wir nehmen sie sehr ernst, aber wir geben sie zurück an alle, auch die uns jetzt zuhören, mit der Frage, wie geht es Ihnen denn wirklich ganz persönlich? Und wenn das was Positives ist, dann ist das doch für heute was Schönes.
Oder mit der Aufforderung, gehen Sie freundlich miteinander um.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist der aktive Teil. Alles klar.
Ja.
Das war das Schlusswort. Vielen Dank, Judith Firminski. Vielen Dank, Hedwig Richter. Hedwig Richter ist an meiner Seite, Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Wir haben schon über ganz viele große politische Aufgaben gesprochen, die es so gibt, die erledigt werden müssten. Klassische Aufgabe für die Parteien. Eine Partei ist gerade im Findungsprozess, Selbstfindung, Vorsitzendenfindung, die SPD. Da gehen gerade die Regionalkonferenzen rauf und runter. Gestern Erfurt, heute Nürnberg. Wir haben mal zusammen auf einem Podium gesessen. Da ging es um den berühmten Willy Brandt-Satz, mehr Demokratie wagen. Und da hatte die SPD gerade frisch ihre Vorsitzende verloren. Und ich habe sie damals gefragt, wäre das denn jetzt der Moment, mehr innerparteiliche Demokratie zu wagen? Also zum Beispiel durch eine Urwahl. Und ich meine mich zu erinnern, Sie waren damals sehr skeptisch.
Ja, ich war sehr skeptisch. Und leider, das tut mir wirklich leid, sehe ich mich total bestätigt. Also ich finde dieses Casting-Ding ganz furchtbar. Ich schäme mich fremd, das tut mir richtig weh, das anzugucken.
Also Sie glauben nicht, dass die SPD auf diesem Wege zu einem guten Vorsitzenden-Duo findet?
Ich hoffe, dass ich ein gutes Vorsitzenden-Duo finde. Das sind ja auch gute Leute. Ich finde, die SPD hat ganz tolle Politikerinnen und Politiker. Svenja Schulze, Emanuela Schwesig, Scholz, Franziska Giffey und so weiter und so weiter. Aber dieses mit sich selbst beschäftigen und dieses peinliche Format, es stehen so große Themen an. Und diese klugen Leute, die dort sind, die könnten jetzt kluge Politik machen. Stattdessen dieses peinliche Theater.
Okay. Sie haben was ganz Interessantes gepostet. Sie sind sowieso, kann ich empfehlen, wer auf Twitter ist, sollte mal Hedwig Richter folgen, sehr aktiv da. Und haben ein wunderbares Wahlkampffilmchen gepostet von 1994. Da sieht man drei Männer, die man auch, glaube ich, noch erkennen könnte heute. Gerhard Schröder, Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine, wie sie da gemeinsam vor dem Alten Museum in Berlin marschieren. Und sie haben das so aufgenommen, so nach dem Motto, gut, dass wir heute die Quote haben.
Genau, das ist, also überhaupt, weil wir es auch von Krisendiskursen hatten, ich glaube, dass wir auch heute deswegen viel, viel besser dastehen, weil eben viel mehr Frauen auch in der Politik sind. Nicht, dass Frauen per se die besseren Menschen sind, aber es ist einfach gut, wenn wir ein diverses, vielfältiges Team haben. Und ich finde, bei diesen drei Männern, vielleicht Gerhard Schröder vorne ran, das ist wirklich eine Zeit, in die ich eigentlich nicht zurück will. Also wenn man redet, wir sind heute irgendwie in einer furchtbaren Krise und früher war alles besser. Nein, Gerhard Schröder war wirklich ein Macho, vielleicht war er für seine Zeit okay, aber heute ist es wirklich, sind wir weiter und es ist eben gut, dass so einer heute wahrscheinlich auch gar keine Chance mehr hätte.
Ich habe das extra angetextet, damit ich jetzt die Lanze für Gerhard Schröder brechen kann.
Und
zwar, ich will nicht jedes machohafte Verhalten rechtfertigen und entschuldigen, aber gerade von diesen Krisenphänomenen, von denen wir heute gesprochen haben, dass die Leute irgendwie das Bedürfnis haben, da muss doch mal einer entscheiden und da muss doch auch einer mal Basta sagen. Ja. Dieses Bedürfnis wird heute erfüllt von Leuten, bei denen wir wirklich ernsthaft uns Sorgen machen müssen, wie sie eigentlich zur Demokratie, zu den Institutionen stehen. Leuten wie Donald Trump, wie Boris Johnson. Man könnte die Liste verlängern. Das war das Gute bei Politikertypen wie Gerhard Schröder, dass sie das einerseits verkörpert haben, ich bin der Macher, und gleichzeitig aber kein Deut Zweifel zugelassen haben, dass sie nicht überzeugte Demokraten sind. Brauchen wir nicht genau solche Typen eigentlich, die beides verkörpern?
Also was jetzt die Bundesrepublik betrifft, muss man ja sagen, dass die AfD von nicht mal einem Drittel gewählt wird. Also das ist ja, also ist viel zu viel auf jeden Fall. Aber trotzdem, die überwältigende Mehrheit will diese Typen hier nicht. Mhm. Und bei Präsident Trump würde ich eben noch mal darauf hinweisen, direkte Demokratie, das ist ja ein direkt demokratisches Element, ist hochproblematisch, weil die einfach mit Lügen und mit falschen Versprechungen dann sich die Stimmen gewinnen können. Also ein urdemokratisches Problem, das man eigentlich in liberalen Demokratien durch die Repräsentativität gelöst hatte.
Ja, aber gleichzeitig sehen wir ja auch bei diesem, selbst bei den hohen Wahlergebnissen, Sie haben ja recht, ist es ja gerade mal weniger als ein Drittel AfD-Zustimmung, aber immerhin ja doch. Und das politisch so zu vereinen, also diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, aber das in einem demokratischen Weg, also dass man sagt, hey, wenn es irgendwie auch immer mal wieder den Wunsch gibt nach Persönlichkeiten, nicht nur nach Managern, nicht nur nach Leuten, die selber die ganze Zeit auch irgendwie Fragen stellen, sondern einfach auch Antworten geben, auch auf das Risiko hin, dass sie falsche Antworten geben und zu schnelle Antworten geben.
Ja, also
Da denke ich dann doch manchmal mit Wehmut an diese breitbeinigen Politiker à la Schröder.
Ja, also ich denke, wenn die Zeit das tatsächlich braucht, dann werden die auch Erfolg haben. Aber was wir sehen, ist eben, also dieser der Niedergang der SPD, der hochdramatische, ist ja nicht nur einfach ein SPD-Phänomen, sondern ist ja ein allgemeines Phänomen, dass die Leute eben nicht mehr so eindeutig auf eine Partei setzen, sondern die Gesellschaft wird pluraler, die Menschen werden individueller, also der Individualisierungsprozess setzt sich fort. Und das hat auch was Gutes. Also dadurch kann zum Beispiel eine Partei wie die Grünen stärker werden, die eben stärker auf so ein angebliches Spezialinteresse wie Klima schaut.
Apropos Grüne, Winfried Kretschmann hat sich gerade heute Vormittag erklärt, er wird noch mal ein drittes Mal antreten in Baden-Württemberg. Daraus resultiert für mich auch so ein bisschen die Frage, ersetzen die Grünen da möglicherweise die SPD auch als die führende Kraft des Mitte-Links-Lagers?
Das kann sehr gut sein, aber ich denke schon, oder ich befürchte es auch ein bisschen, aber vielleicht gibt es auch was Gutes dran, dass die Zeit der großen Volksparteien vorbei ist. Also das ist einfach, die kriegen nicht mehr diese Zustimmung und das hat eben auch sein Gutes. Und Kretschmer ist ja übrigens auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es starke Persönlichkeiten nach wie vor gibt und die allerdings nicht als diese Macho-Basta-Typen auftreten.
Auch hier lasse ich Ihnen das letzte Wort. Hedwig Richter vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns.
Ja, gerne.